Die heutige Bibelstunde steht unter dem Thema Predigt ohne Worte. Und Norbert, wir sind sehr gespannt, aber er hat schon verraten, er wird doch einiges zu uns sagen. Den Text dazu finden wir im Lukasevangelium im Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war, und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend, wir danken dir für alles Durchtragen, für alle Bewahrung, auch durch diesen Tag hindurch. Danken dir jetzt für dieses große Vorrecht, unter deinem Wort zusammenkommen zu dürfen, Gemeinschaft zu haben, uns nach deinem Wort auszurichten. Hab Dank, dass du zu uns sprechen möchtest. Segne unseren lieben Bruder Norbert Rose jetzt, wenn er uns dein Wort auslegt, und schenk du uns offene Herzen für diesen Abend. Hab Dank, Herr. Amen.
Dieser Abend war ja ganz anders geplant. Also nicht nur bei uns war er anders geplant, sondern auch bei Simon, dem Pharisäer, war er völlig anders geplant. Simon hatte 1000 Fragen. Simon hatte 1000 Ideen, wie er mit Jesus reden wollte, wie er ihn vielleicht aufs Glatteis führen wollte. Er wollte viele Dinge mit ihm klären. Es sollte viele Worte geben. Und plötzlich taucht da diese Frau auf. Und diese Frau ist tatsächlich, das merken wir auch, hyperpräsent. Sie ist wie ein Elefant im Raum, obwohl sie kein einziges Wort sagt. Und doch eine solche grandiose Predigt hält, ohne auch nur ein Wort zu sagen, dass ich manchmal denke, ich wäre gerne auch einmal solch ein Elefant im Raum, aber es gelingt mir nicht. Jedenfalls nicht so wie ihr, dass man einfach nur da sein muss und allein durch die Gegenwart, durch die Anwesenheit, durch Präsenz, durch das, was wir tun, was wir ausstrahlen, so etwas auszulösen, wie es diese Frau ganz offensichtlich hinbekommt. Simon war möglicherweise noch sehr interessiert an Jesus. Wir wissen das ja, dass seit Lukas 6, Vers 11, die Pharisäer sich vorgenommen hatten, Jesus ein wenig aufs Glatteis zu führen. Sie wollten wissen, wie sie mit ihm umgehen sollten. Simon wollte wissen, ob er wirklich ein Prophet sei oder irgendetwas anderes, ob er nur ein Aufschneider sei. Und so haben sie es vorgenommen, Jesus zu prüfen, was sie mit ihm tun wollten. Und von da an kann man das nachverfolgen in Lukas 7, in Lukas 10, 11, 12, 14, 15, 16, wie sie ihn immer wieder sozusagen versuchen einzufangen, ihn einzuladen, in Gespräche, Diskussionen hineinzuziehen, um zu sehen, wie sie mit ihm umgehen sollten, müssten, was sie mit ihm anfangen sollen. Und in diesem Versuch bei diesem Simon, dem Pharisäer, passiert etwas ganz Unvorhergesehenes, nämlich eingeleitet mit den Worten, das klingt für uns ein bisschen banal, wenn es heißt und siehe. Ich finde das immer interessant, wenn es heißt und siehe. Das heißt nicht einfach nur und siehe, es geschah etwas und das sprach dieser oder jener, sondern und siehe, das heißt immer, dass da etwas ganz Unvorhergesehenes geschieht, so wie wir manchmal sagen, jetzt stell dir mal vor. Das ist etwa diese Formulierung. Jetzt stell dir mal vor, was an diesem Abend geschehen ist. Stell dir einmal vor, was da passiert ist. Da taucht diese Frau auf, diese Sünderin, von der jeder in der Stadt weiß, was das für eine Frau ist. Da sitzt Jesus, da sitzen die Pharisäer zusammen. Und da taucht nun diese Frau auf. Und siehe, stell dir mal vor, was da passiert in dieser sonderbaren Mischung. Was für ein Skandal. Da kommt diese Frau dazu, die den ganzen Abend ruiniert. Sie verdirbt alles. Sie verdirbt die Atmosphäre, die Stimmung, das Gespräch. Alles kommt ganz anders. Sie stört den theologischen Diskurs, den sich Simon so schön ausgemalt, so schön vorgestellt hat. Und alles wird jetzt ganz, ganz schlicht und einfach. Da liegt Jesus jetzt mit den anderen Gästen am Tisch. Man liegt ja zu Tisch. Man sitzt nicht so auf Stühlen wie bei uns, auf Bänken, sondern man liegt zu Tisch, die Füße nach hinten weggestreckt, damit sie nicht mit dem Tisch und mit den Dingen in Berührung kommen. Und wir müssen uns das deutlich vorstellen. Die Füße sind das Unreinste, was ein Mensch an sich hat. Äußerlich zumindest das Unreinste. Man läuft durch den Staub der Straßen und Wege. Man hat alles an den Füßen, was so auf der Straße sich angesammelt hat. Nicht nur den Staub, sondern auch den Dreck der Esel, Kamele, Lämmer, Schafe, Stiere. Was alles an Getier da läuft, alles hinterlässt seine Spuren. Und da laufen die Leute einfach drüber. Die Straße ist wie ein, man kann das fast sagen, wie ein Misthaufen. Und das zeigt sich an den Füßen. Auch bei Jesus. Auch bei Jesus. Und so liegt er zu Tische. Wir erfahren das ja gleich hinterher, dass Simon ihm nicht die Füße gewaschen hat, wie es üblich gewesen wäre, sondern Simon hat nichts gemacht. Sie lagen zu Tisch. Alles klebt an den Füßen und dann fängt diese Frau tatsächlich an, die Füße Jesu mit ihren Tränen zu benetzen. Benetzen heißt, das war nicht nur ein kurzer Augenblick, das waren nicht ein paar Tränchen, sondern sie hat mit ihren Tränen angefangen, ihm die Füße zu waschen. Und was sie macht, füllt den ganzen Raum. Also schon emotional merken wir, wie da eine Spannung entsteht in diesem Raum. Mit diesem Verhalten dieser Frau, dann trocknet sie die Füße mit ihren Haaren. Das macht man nicht. Im Judentum sind die Haare verdeckt, gebunden. Sie muss die Haare öffnen, um ihm die Füße zu trocknen. Das macht man einfach nicht. Also schon das Zweite, was so anstößig ist. Und dann fängt sie an, seine Füße in diesem Zustand zu küssen. Jesus sagt nachher in diesem Gespräch mit Simon, sie hat nicht abgelassen, sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen. Das muss man sich mal vorstellen. Stellen Sie sich das mal vor. Und siehe, das meint das. Und siehe, was da geschieht, was sie da tut. Und am Ende salbt sie die Füße mit ihrem besonderen Öl, das sie mitgebracht hat, als wenn es eine Prostituierte war, eine Hure war und nicht nur in Anführungszeichen eine mehrfache Ehebrecherin, dann ahnen wir auch, was es mit diesem Öl auf sich hat. Das macht man allerhöchstens bei einem König und bei einem Priester. Könige und Priester, auch der Kaiser in Rom, dem wurden die Füße geküsst, die großen Gestalten wurden mit Öl gesalbt, die Priester, denen wurden die Füße gewaschen bei ihrer Einsetzung und sie wurden natürlich auch mit Öl gesalbt. Sie wurden eingesetzt, ganz offiziell. Das alles hätte Simon eigentlich schon verstehen können. was da vor seinen Augen geschah. Das Einzige, was Simon versteht und sieht, ist, was das für ein skandalöses Verhalten dieser Frau war. Er sieht nicht den Sinn, der hinter diesem Verhalten steckt. Der eigentliche Skandal für Simon liegt noch einmal woanders. Nämlich der eigentliche Skandal ist, dass Jesus es geschehen lässt. Und daran entzündet sich jetzt diese Frage, nämlich dass er sagt, wäre er ein Prophet? Und das wollte er ja prüfen, das wollte er wissen. Wer ist Jesus? Mit wem haben wir es zu tun? Wäre er ein Prophet, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Wir würden ihm sagen müssen, Jesus würde ihm sagen müssen, wärst du, Simon, ein Gelehrter, ein Lehrer mit einem prophetischen Sinn, dann müsstest du wissen, was hier gerade vor deinen Augen geschieht. Was sie für eine Frau ist, sollte er wissen, nein, Simon, sondern was sie tut, solltest du verstehen, denn er ist nicht nur, hat nicht nur den Anspruch, ein Prophet zu sein, sondern Jesus ist mehr als ein Prophet. Der Pharisäer schaut diese Frau nicht einmal an. Man spürt es fast, wie er stumpf in eine andere Richtung schaut. Er will sie nicht sehen, er kann sie nicht ertragen. So furchtbar ist das für ihn und Jesus zwingt ihn nun, diese Frau anzusehen. Simon, siehst du diese Frau? Siehst du diese Frau? Das heißt, schau diese Frau an. Du musst diese Frau sehen. Siehst du, was sie tut? Schau hin, was sie tut. Schau hin, was es bedeutet. Warum tut sie das? Siehst du, was sie von dir unterscheidet? Man könnte sagen, sicher sieht er das, was sie unterscheidet. Sie ist eine Sünderin, eine Ehebrecherin, eine Hure. Das gilt als ausgemacht. Ich bin ein Lehrer Israels. Ich bin ein Pharisäer. Ich bin von Kindheit an, so wie es Paulus später sagt, gelehrt in der Tora, im Gesetz. Ich habe mich tadellos daran gehalten. Ich bin ein Gerechter unter den vielen, die da um mich sind. Ich sehe den Unterschied ganz deutlich. Vielleicht würde er sogar noch sagen können, ich bin nicht ganz ohne Schuld. So weit will ich es vielleicht nicht treiben. Ein wenig wird bei mir auch zu finden sein. Irgendwas macht man ja immer falsch. Ich kenne das in manchen Gesprächen. Wenn jemand sagt, bestimmt habe ich auch was falsch gemacht, aber die anderen, ein bisschen habe ich auch Schuld, aber die anderen, die sind noch viel schlimmer als ich. Die Sünderin hat mehr Schuld auf sich geladen als ich. Der Vergleich ist eindeutig. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz heißt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. So sagt es Jesus nachher. Aber die Frage ist, was bewegt eigentlich diese Sünderin? Schau hin, Simon. Wie kann es sein, dass eine Frau, die so tief in der Schuld verstrickt ist, so ausgestoßen ist von der ganzen Stadt, von allen, die sie kennen, wie kann es sein, dass diese Frau hier in deinem Haus ist und so tief Buße tut, wie es keiner von euch jemals getan hat? Buße hoch drei. Und man kann es mit Händen greifen, diese riesengroße Freude, die diese Frau an sich zeigt, diese Begeisterung, diese große Erleichterung, das muss man eigentlich sehen. Was geschieht da mit einem Menschen, der in dieser Weise Buße tut und dann auch gewiss wird im Glauben? Mir ist meine Schuld vergeben. Manche Ausleger sagen, das hat sie ja erst hinterher erfahren, nachdem Jesus das gesagt hat. Aber Jesus macht sehr deutlich, sie ist gekommen und sie liebt viel, nicht damit ihr vergeben wird hinterher, sondern weil ihr viel vergeben ist. Sie hat schon verstanden, sie hat schon gesehen. Wir wissen nicht, woran sie es gesehen hat, an welcher Stelle sie das gesehen und erfahren hat. Aber das ist ganz offensichtlich, sie hat verstanden, dass ihr ihre Schuld vergeben ist und darum ist sie da. Das muss man sehen. Was ist bei dir, Simon? Simon heißt ja ein Hörender, Shimon, einer, der hören kann. Aber Simon hört nicht, Simon sieht auch nicht. Sondern er schaut woanders hin und er hört einfach weg. Keine Begeisterung. Schaut woanders hin und er hört einfach weg. Keine Begeisterung, keine Freude, keine Erleichterung, sondern nur Empörung. Empörung über das Evangelium, dass Jesus Schuld vergibt, dass Menschen Sünden vergeben werden. Jesus, kann man sagen, Jesus hat die dreckigen Füße. Aber der Pharisäer steckt viel, viel tiefer in seinem Dreck, ohne es zu wissen. Was hast du gemacht, sagt Jesus? Was hast du getan, als ich kam, als ich in dein Haus gekommen bin? Du hast nichts gemacht. Du hast nicht einmal das getan, was man normalerweise macht, nämlich den Gast begrüßen, ihm die Füße waschen oder zumindest die Gelegenheit zu geben, dass er sich die Füße waschen kann. Du hast nichts gemacht, du hast deine ganze Arroganz gezeigt, deine Überlegenheit, dein Wissen, deine Selbstgerechtigkeit, deine Verachtung, deine moralische Überlegenheit, sogar Jesus gegenüber. Was ist das für einer? Wäre er ein Prophet, wäre er ein Lehrer? Naja, Meister sagt er immerhin noch zu ihm, das geschieht er ihm zu, aber viel mehr ist da auch bei ihm nicht zu sehen. Und nun erzählt Jesus eine kurze Geschichte. Wir kennen diese Geschichte in verschiedenen Varianten, auch an anderen Stellen. Da sind zwei, die unterschiedlich Schuld auf sich geladen haben. Hier sind es zwei, der eine 50 Silbergroschen, der andere 500 Silbergroschen. Beide können ihre Schuld nicht bezahlen, beide bekommen sie es geschenkt, erlassen. Aus reiner Barmherzigkeit. Und dann kommt diese Frage, wer liebt nun mehr? Und noch einmal ist der Pharisäer gezwungen, eine sehr, sehr logische, rationale Antwort darauf zu geben, nämlich vollkommen klar, wem mehr vergeben ist, der wird ganz sicher auch mehr lieben. Das ist schon eine Ohrfeige an sich. Schau die Frau an und schau dich an. Wem ist mehr vergeben? Wer hat mehr Gnade erlebt? Wer liebt mehr, die Frau oder du? Die Antwort ist ganz eindeutig. Aber ihr ist nicht viel vergeben, weil sie viel geliebt hat. In manchen Auslegungen wird das dann umgekehrt, sondern sie liebt viel, weil ihr viel vergeben ist. Die Reihenfolge ist enorm wichtig, weil wir sonst uns fragen müssten, haben wir genug geliebt? Das wäre dann für uns die Konsequenz. Haben wir genug geliebt, damit uns viel vergeben werden kann? Wie viel kann mir vergeben werden? Reicht das in meinem Leben, dass mir am Ende vergeben wird? Jesus sagt, es ist umgekehrt. Weil uns so viel vergeben ist, darum oder dann lieben wir entsprechend viel. Woher diese Frau das weiß, erfahren wir nicht. Wo sie Jesus vorher begegnet ist, gibt ja verschiedene ähnliche Begegnungen mit Jesus, die aber ganz unterschiedlich und anders verlaufen. Ob sie eine prophetische Sicht hatte, als sie Jesus begegnet ist, wissen wir nicht. Ob sie besser hören, verstehen konnte als Simon, wissen wir nicht. Aber dass Gott ihr das Herz geöffnet hat, so wie er es an anderen Stellen tut, mit dem Hauptmann von Kapernaum, hier auch in diesem Kapitel mit einem anderen römischen Hauptmann oder mit der Lydia, noch einmal an anderer Stelle. Er tut Menschen das Herz auf, dass sie sehen können. Das ist in der Bibel im Neuen Testament etwas ganz Wesentliches, dass es nicht um unser Wollen oder Laufen geht. Nicht, weil wir genug nachgedacht haben, gegrübelt haben, weil wir fromm genug gewesen sind, sondern weil er uns das Herz aufgetan hat, weil er uns gezogen hat, sagt Jesus an anderer Stelle. Und so können wir es bei ihr nur voraussetzen, ohne genaues zu wissen, weil Gott ihr begegnet ist in irgendeiner Weise und sie verstanden hat, was Simon nicht verstanden hat. Und trotzdem muss Simon sich selbst verurteilen, müsste eigentlich zu dem Schluss kommen, ich habe keine Liebe. Bei mir ist keine Liebe. Nicht nur zu Jesus keine Liebe, sondern prinzipiell ist da wenig Liebe, außer der Liebe zu mir selber und meinesgleichen. Ich habe auch nicht das Mindestmaß an Liebe oder Ehrfurcht oder Gastfreundschaft für meinen Gast, von dem ich noch nicht weiß, ob er ein Prophet ist oder nicht. Also schon das würde mir ja Schweiß ins Gesicht treiben, wenn ich nicht wüsste, was da für einer kommt, ob das ein Prophet ist oder irgendjemand. Wenn wir diese Frau sehen, auch diese Betonung, dass es eine Sünderin war, eine Hure, wie die meisten Ausleger vermuten, dann denken wir fast automatisch an eine andere Geschichte Israels, nämlich da, wo ganz früh schon von einer Hure die Rede war, als Josua die zwei Kundschafter ins verheißene Land sandte. Und sie sollten auch in Jericho genau sehen. Und in Jericho landen sie dann in irgendeiner Vorherbestimmung im Haus einer Hure. Das ist die Rahab, die ja in der Bibel noch einmal eine ganz große Rolle spielen wird. Auch im Neuen Testament noch einmal sehr betont wird. Sie landen bei dieser Hure, die eigentlich weder mit Israel noch mit irgendeiner Frömmigkeit etwas zu tun hat. Und da war es ganz ähnlich. Auch diese Rahab hat irgendetwas verstanden. Sie hat etwas gehört von dem, was Gott an seinem Volk getan hat, wie er sie aus Ägypten geführt hat, wie er sie durch die Wüste geführt hat, wie er ihre Feinde vertrieben hat, wie er ihnen geholfen hat, sie geleitet hat. Sie weiß, sie vermutet, sie denkt, sie glaubt. Und das formuliert sie auch sehr deutlich, dass der Gott Israels der Herr ist, oben im Himmel und unten auf der Erde. Das ist ihr Bekenntnis. Der Gott Israels ist der Herr, oben im Himmel und unten auf der Erde. Da würde ich ja sagen, das ist noch keine so große Erkenntnis. Das könnten viele vielleicht auch sagen. Aber wir sehen, für diese Frau reicht das. Gott akzeptiert das. Dass diese Frau solch ein einfaches, schlichtes Bekenntnis sagt, Gott Israels, das ist der Herr, oben im Himmel und auf Erden. So einfach kann es gehen, wenn einer ihn als Herrn und Gott bekennt. Im Neuen Testament wird es für die einen vielleicht komplizierter, für die anderen noch viel einfacher. Wer bekennt, dass wir an den Vater unseres Herrn, Jesus Christus, glauben? Da wird Gott noch einmal ganz klar definiert. Wir glauben nicht an irgendeinen verwechselbaren oder unklaren, undefinierbaren Gott, sondern wir glauben immer an den Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist. Ganz entscheidend wichtig im Neuen Testament. Nehmen wir diesen Namen heraus, nehmen wir Jesus heraus, haben wir keinen Vater mehr. Nur in Jesus ist er unser Vater. Das ist so wichtig, weil in Gemeinden heute so häufig, das sagen mir ganz viele, der Name Jesu gar nicht mehr vorkommt. Es wird nicht mehr von Jesus gesprochen. Es wird vom allmächtigen Gott, vom Herrgott oder vom Ewigen, von allen möglichen Namen gesprochen, aber der Name von Jesus kommt in vielen Gemeinden nicht mehr vor. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. So einfach kann dieses Bekenntnis sein. Und heißt es in diesem Bericht in Josua 2 von der Hure Rahab, so schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben und uns vom Tode errettet. Da müssen wir ehrlich sagen, liebe Frau, das ist ein bisschen viel erwartet. Dich wollen wir gerne erretten, weil du geglaubt hast, weil du ein klares Bekenntnis hast. Aber deine ganze Großfamilie, die muss sich erst einmal selber bekehren. Das ist verrückt, was hier passiert. Und wir müssen das zumindest zur Kenntnis nehmen, dass hier etwas ganz Grandioses geschieht, nämlich, dass es tatsächlich heißt, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alles, was sie haben und uns vom Tode errettet. Und die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, inklusive der ganzen Familie. Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass hier tatsächlich so etwas wie eine Kollektivgnade sichtbar wird, wo uns sich alles sträubt und wir sagen würden, das kann es nicht geben. Kollektivgnade gibt es nicht. Es gibt nur die Gnade für den Einzelnen, der glaubt. Hier sehen wir etwas anderes. Also wir wollen keine Lehre draus machen, aber dass wir es zur Kenntnis nehmen, dass es in der Bibel so etwas gibt. Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, alles, was zu ihnen gehört, wird mit hineingenommen unter diese Barmherzigkeit. Um ihretwillen, um ihres Glaubens willen, um einer Hure willen, wird ihr das zugesichert. Wenn wir jetzt einen Sprung machen wollten ins Neue Testament, dann würden wir sehen, dass es so etwas auch im Neuen Testament gibt. Dass Paulus das so deutlich formuliert und sagt, nämlich in 1. Korinther 7, wo es heißt, wenn die Frau, die an Jesus glaubt, einen ungläubigen Mann hat, was ja in großer Zahl vorkommt, eine gläubige Frau mit einem ungläubigen Mann und der ungläubige Mann bleibt bei ihr, dann schreibt Paulus, dann ist auch der ungläubige Mann geheiligt. Und wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Frau hat und die ungläubige Frau bleibt bei ihm, dann ist auch der andere Teil geheiligt um des gläubigen Ehepartners willen, solange er oder sie bei diesem gläubigen Teil bleibt. Und noch wichtiger, um des gläubigen Ehepartners willen ist nicht nur der andere Teil geheiligt, sondern Paulus begründet auch und sagt, warum das so ist, warum es so sein muss. Denn Paulus sagt, sonst wären eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Und eigentlich müssen wir fragen, Paulus, wie kommst du auf solche verrückten Ideen? Wie kann das sein, dass du die Barmherzigkeit, die Gnade, die Heiligkeit einer Familie so unerlaubt ausweitest auf Personen, die gar nicht persönlich und selbst an Jesus glauben. Nun aber sind sie heilig. Wie schön das ist, wie tröstlich das ist, auch wenn wir es vielleicht noch nicht ganz fassen können. Es bleibt natürlich dabei, was wir alle gelernt haben, vermute ich, nämlich diese Formulierung, Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Nur wer eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, nur wer eine persönliche Beziehung zu ihm hat, der hat auch einen Vater, der ist Kind Gottes. Alle dürfen Vater zu Gott sagen, die an Jesus als Retter glauben. So haben wir es früher in unserem Jugendchor immer gesungen, eines der schönsten Lieder, wie ich finde. Alle dürfen Vater zu Gott sagen, die an Jesus als Retter glauben. Oder natürlich mit Johannes, wenn es heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dabei bleibt es auch. Das wird nicht aufgehoben, das wird nicht überholt. Denen, die an seinen Namen glauben. Und trotzdem gilt das andere auch. Nach Paulus, 1. Korinther 5, 7, dass Gott Familien nicht zerreißt, nicht in dieses unerträgliche Spannungsfeld bringt, dass ich permanent überlegen müsste, was passiert nun mit meinem ungläubigen Ehepartner, Ehepartnerin. Dass Paulus sagt, sieh, er ist geheiligt und eure Kinder sind heilig. Das ist eine unglaubliche Verheißung, die wir sehen, um des Willen in der Ehe, der oder die an Jesus glaubt. Und nun gehen wir in der Geschichte noch einmal zurück auf Josua 2, noch einmal zu sehen, denn das geht noch ein wenig weiter mit der Hure Rahab. Von Vers 17 an in Josua 2, die Männer aber sprachen zu ihr, wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil, also da müssen uns die Ohren natürlich schellen, wenn wir an das rote Seil denken, da muss ich gar nicht viel erwähnen dazu und noch Näheres sagen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast und zu dir ins Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und nun kommt ein ganz, ganz wichtiger Nachsatz. Wer aber zur Tür deines Hauses herausgeht, aus welchen Gründen auch immer, Wer zur Tür deines Vaters, deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Das Entscheidende ist, in welchem Haus sind sie? Das Entscheidende ist, zu welcher Familie gehören sie? Ist da eine, die sich an Jesus hält, dann sind die anderen geheiligt. Ist nicht meine Idee, nicht mein Wunsch, sondern das ist das, was Paulus uns so deutlich in 1. Korinther 7 formuliert. Um Rahabs Willen, um der Hure Willen ist die ganze Großfamilie unter der Barmherzigkeit Gottes unter dieser Bedingung, solange sie in ihrem Haus bleiben, solange sie sich daran halten, daran binden, wenn sie nur zur Tür herausgehen, stehen sie schon unter dem Gericht. Solange sie im Haus sind, dürfen sie sich darauf verlassen, dass sie unter der Barmherzigkeit Gottes stehen. Man kann natürlich überlegen, ist das nur eine unter vielen sonderbaren Geschichten der Bibel, die man nicht versteht, die auch vielleicht keine Bedeutung hat, kein Gewicht hat? Ich vermute, es hat Gewicht. Ich vermute, es hat auch eine Gültigkeit. Gott lässt sich nicht immer neue und unterschiedliche Ideen einfallen. Er handelt nicht heute so und morgen wieder anders, sondern Josua 2 ist tatsächlich auch Wort Gottes. Und Hebräer 11 bestätigt noch einmal diese Geschichte von der Hure Rahab ausdrücklich, und wir können davon ausgehen, dass die ganze Geschichte hiermit bestätigt ist. Hebräer 11, wo Rahab noch einmal genannt wird als die, die durch den Glauben gerettet wurde, durch den Glauben erlöst ist. Wer zur Tür hinausgeht, steht nicht mehr unter dem Schutz der Barmherzigkeit. Wenn der ungläubige Ehepartner sich trennt von seiner gläubigen Frau oder umgekehrt, ist dieser Schutz nicht mehr da. Wenn die Kinder das Elternhaus verlassen, und irgendwann werden sie das Elternhaus verlassen, dann bleiben sie nicht in diesem Status. Mit 14 religionsmündig, wenn sie das Haus verlassen, dann müssen sie ihre eigene Verantwortung tragen. Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Leben, müssen ihre persönliche Beziehung zu Jesus klären. Solange sie zu Hause sind, solange gilt das andere. Das ist das, soweit ich das sehen kann, was Paulus uns damit sagen will. Verantwortung übernehmen, wenn ich mein eigenes Leben lebe. Der verlorene Sohn, nachher in Lukas 15 kommt es noch einmal, der verlorene Sohn kann sich nicht darauf berufen, dass er einen sehr, sehr gerechten, frommen, treuen Vater hat. Er lebt davon, dass er solch einen Vater hat, aber berufen kann er sich darauf noch nicht. Er muss umkehren, hingehen. Und die Frage, die sich aus all dem ergibt, ist tatsächlich, wer ist Jesus tatsächlich? Mit wem haben wir es, mit wem hat es Simon zu tun? Spätestens bei dieser Aussage muss Simon aufwachen. Wer ist Jesus? Dass er dieser Frau ihre Sünden vergibt, weil er mehr ist als ein Prophet. Weil er mehr tun kann als ein Prophet. Er kann Sünden vergeben. Jesus ist gekommen, um die Schuldfragen zu lösen, um die Schuldfrage zu klären. Das Grundproblem seit 1. Mose 3. Und Jesus löst dieses Problem. Und wir könnten sagen, nur darum ist er gekommen. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und da stehen wir bei dieser großen Frage, wer ist denn verloren? Aber dass er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, nicht die Gerechten, sondern was verloren ist. Und der Simon, der Pharisäer, würde natürlich sagen, ich bin ja nicht verloren. Diese Frau ist verloren. Und schon da beißt er sich gewissermaßen selber, denn dann müsste er akzeptieren, dass Jesus um dieser Frau willen gekommen ist. Und sie zu suchen und sie selig zu machen, das will er aber nicht. Das kann er nicht. Und er selber würde sagen, ich bin doch gar nicht verloren. Ich bin doch gerecht. Eigentlich müsste er sagen, was willst du eigentlich? Die einen, die kannst du nicht einfach selig machen und mich musst du nicht selig machen. Er müsse es umdrehen, dass Jesus gekommen ist, die Verlorenen zu suchen und dass er selber ganz, ganz tief in seiner Sünde steckt, tief verloren ist und nur bei Jesus Vergebung zu finden ist und dass Jesus ohne Vorbedingung Schuld vergibt. Und dann sehen wir diese Frau und das ist ihre Predigt, ihre Verkündigung, ohne dass sie etwas sagt, dass sie Vergebung in ihrem Leben sichtbar macht. Warum sind ihr die Sünden vergeben? Man könnte ja vermuten und sagen, weil sie so hemmungslos weint, weil das so deutlich zu sehen ist in ihrem Leben, weil sie eine große Liebe zu Jesus zeigt, darum ist ihr die Sünde vergeben, weil sie ihr Höchstes für sein Niedrigstes gibt, nämlich das teure Öl für seine dreckigen Füße. Das ist auch eine Achtung, ein Respekt, eine Ehrung, eine Anbetung. Ja, für sein Haupt bin ich nicht würdig, aber für die Füße mag es gerade reichen, so gerade. Und das macht sie dann. Wenn das so wäre, müssten wir uns alle fragen, habe ich ausreichend meine Sünden beweint? Wann ist ausreichend? O Mensch, bewein dein Sünde groß. Sie kennen dieses Lied vermutlich. Aber wann haben wir genug geweint über unsere Sünde? Habe ich genug Buße gezeigt? Ist meine Liebe zu Jesus ausreichend? Was habe ich getan, um meine Entschlossenheit zu zeigen, zu beweisen, dass ich es wirklich, wirklich ernst meine mit meinem Glauben an Jesus? Und wir müssen verstehen, worum es geht. Nicht ich muss etwas tun. Das ist das, was so schwer eingeht. Nichts muss ich tun, sondern er hat alles getan. Er hat alles getan. Und es bleibt für mich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Auch diese Frau in Lukas 7 hätte das alles, was sie hier tut, überhaupt nicht tun müssen. Ihr war schon vergeben. Das weiß sie auch. Gar nichts hätte sie tun müssen. Ihr wäre auch dann vergeben, wenn sie gar nichts getan hätte. Ihr wäre auch dann vergeben, wenn sie nicht einmal gekommen wäre. Einfach nur festhalten, glauben, vertrauen, in Jesus habe ich Vergebung. Weil er schon vergeben hat, weil er dazu gekommen ist, weil er die Vergebung, die Barmherzigkeit, die Liebe in Person ist. Das reicht, das reicht. Das zu verstehen, das zu glauben. Und die ist nicht vergeben, weil sie zu Jesus gekommen ist, sondern sie ist zu Jesus gekommen, weil ihr so viel vergeben ist. Und ihr ist vergeben, weil Jesus das Elend seines Volkes gesehen hat. Und um dieses Elends willen gekommen ist, weil Jesus sein Leben für sie dahingegeben hat. Ihr ist vergeben, weil er längst den Preis, also hier noch nicht, das kommt erst noch am Ende der Evangelien, aber weil es schon gilt, weil es schon sehen kann, weil er den Preis gezahlt hat, den sie und wir niemals zahlen können. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Wir könnten da nichts hinzufügen. Wir könnten gar nichts tun, um irgendetwas nochmal aufzupolieren, aufzuwerten, hinzuzufügen, sondern nur, was Jesus getan hat, das zu verstehen, das zu erkennen, das zu glauben, sich daran zu halten. Und da ist der Pharisäer Simon weit entfernt. Der Pharisäer, der denkt immer noch nach, der sucht immer noch nach Argumenten. Der sucht noch nach der eigenen Gerechtigkeit, hängt noch in seinen dogmatischen Gedanken. Es muss doch eine Lehre geben. Man muss doch etwas tun können. Man muss auch etwas tun. Man muss immer etwas tun. Wir müssen immer was tun. Sonst geht's nicht. Die Bibel sagt, nein, du musst nichts tun. Es ist alles schon getan. Er hat alles schon getan. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, schreibt Paulus in Römer 5. Und Lukas hängt natürlich ganz eng mit Paulus zusammen. Man kann sogar sagen, Lukas schreibt sein Evangelium sozusagen als Grundlage, um nachzuweisen, dass das keine Idee von Paulus war, mit der Gnade, die so bedingungslos ist, sondern er legt den Grund dafür, was Paulus dann in Römer 5 schreiben kann, nämlich als wir noch Sünder waren, bevor wir irgendwas getan haben, ist Jesus schon für uns am Kreuz gestorben, ist das schon gültig gewesen, als wir es noch gar nicht gewusst haben, noch gar nicht gefragt haben, war das schon gültig? Und ich vermute, dass deswegen diese Szene auch nur bei Lukas zu finden ist und nicht bei den anderen Evangelisten. Weil ihm das so wichtig ist, eine Grundlage zu haben, was Paulus später im Römerbrief geschrieben hat und dann zu diesen ganz, ganz großen Aussagen kommt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das sieht man an dieser Frau, nicht am Pharisäer. Was es bedeutet, dass die Liebe nicht nur ein wenig hineingegossen ist in unsere Herzen, sondern was es heißt, dass wir mit Liebe so überschüttet worden sind, dass wir es gar nicht fassen können. Das meint eigentlich dieses Wort. Solch ein Maß an Liebe, dass man es nicht fassen kann. Und diese Frau ist das Bild für diese große Liebe. Sie kann ihre Sünde nicht verbergen, aber die Vergebung auch nicht. Die Liebe auch nicht. Es ist jetzt auch kein Ansehen der Person mehr. Das finde ich so genial, wenn man diese beiden Gestalten nebeneinander sieht. Die Frau kann ja ihre Sünde gar nicht verbergen. Das ist ja alles offenbar. Jedes Kind in der Stadt weiß etwas von der Sünde dieser Frau. Und vermutet wahrscheinlich, dass für diese Frau keine Hilfe mehr möglich ist. Und daneben der Pharisäer. Wer hat mehr Schuld auf sich geladen als der andere? Das wäre unsere ganz logische Frage und wir würden natürlich wahrscheinlich mit Simon, dem Pharisäer, sagen, im Leben der Frau ist wesentlich mehr Schuld als im Leben dieses Pharisäers, wenn man es nach dem Gesetz beurteilen wollte. Er hat vielleicht 5 oder 50 Silbergroschen an Schuld und sie hat 500 oder 5000 oder noch viel mehr. Der Vergleich ist sehr eindeutig. Die Frau kann es nicht verbergen, der Pharisäer kann seine Schuld sehr, sehr leicht verbergen. So sehr verbergen, dass er selber nicht mehr sehen kann. Man müsste ihm noch einmal sagen, schau hin, Simon, schau auf dein eigenes Leben. Es ist immer so schwierig, wenn man zu Menschen etwas sagen will und ihnen etwas Gigantisches zeigen möchte, etwas sagen möchte und sie schauen immer woanders hin. Sie sehen nicht, sie erkennen nicht. Und so scheint es bei diesem Pharisäer auch zu sein. Er kann seine Sünde so sehr vertuschen, dass er bei sich selbst bei aller Suche keinen Makel findet. Da ist nichts. Und vielleicht müsste man sagen, es gibt tatsächlich solche Menschen, die hinschauen auf das eigene Leben und die vergleichen und suchen und am Ende sagen, da ist eigentlich nichts. Ich war immer schon so brav, so lieb, so fromm. Ich bin im christlichen Elternhaus, Sie kennen diese Formulierung, Sie wissen alle, wie das geht. Ja, dass man so in der Spur läuft, dass man wirklich sagen muss, da war vielleicht mal was. So wie eine ganz, ganz alte Frau, ich habe schon mal erzählt von ihr, die längst in der Ewigkeit ist und die im Gespräch sagte, ich muss endlich mit einer Schuld fertig werden. Und sagt sie, vor vielen, vielen, vielen Jahren war ich einmal böse zu meiner Mutter. Ich habe ein böses Wort gesagt. So kann ich nicht sterben. Da würde ich sagen, was für ein Glück, wenn man so leben durfte, wenn man so von sich sagen kann, da ist eigentlich gar nichts, bis auf diese Kleinigkeit, da war mal was, aber das ist wirklich nicht schlimm gewesen. Was für ein Irrtum das ist, dass Paulus das so deutlich sagen muss, nachher, der ja vorher genauso gedacht hat über sich, ich war untadelig im Gesetz und nachher sagen muss, was für ein Dreck in meinem Leben, er drückt das noch viel drastischer aus, was für ein Dreck, in dem ich verstrickt bin, da ist gar nichts Gutes an mir. Und dann verstehen wir, warum bei Paulus eine sehr ähnliche Reaktion ist wie bei dieser Frau. Überfließende Liebe. Ich kann nicht anders. Ihr könnt mir sagen, mein Evangelium wäre eine Dummheit. Ihr könnt mir sagen, mein Evangelium ist falsch. Und manche sagen das ja auch. Ist alles falsch, was ihr da sagt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Ich halte daran fest. Das ist die Liebe von Paulus. Ich kann nicht anders, als dabei zu bleiben. Ihr könnt mich steinigen, auspeitschen und sonst etwas mit mir machen, aber ich rücke davon nicht ab, dass es mein Evangelium ist. Man muss nicht viel gesündigt haben, damit man viel Vergebung findet. Sondern man darf auch einfach dankbar sein. Einfach dankbar sein, wenn man so leben konnte wie ein Paulus oder wie ein Simon und dann verstehen darf, hier ist Jesus das Lamm Gottes für die Schuld der Welt. Und wenn ein Mann wie Simon plötzlich verstehen kann, dass es tatsächlich mit einem Propheten zu tun hat in Jesus, nämlich, dass Jesus nicht nur gesehen hat, was es für eine Frau ist, sondern dass Jesus auch gesehen hat, was Simon denkt. Was Simon denkt. Dass er versteht, was es heißt, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Das könnte er nun sehen und verstehen, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus das Lamm Gottes ist für die Schuld der Welt. Und wenn jemand kommt und sagt, das kann so einfach doch nicht sein, dass man ohne Gegenleistung so frei wird von Schuld, von Lasten, von Bindungen, von Sünde, darf man das so sagen, ist eine Gnade ohne Gegenleistung überhaupt denkbar? Paulus sagt, ich schäme mich dessen nicht. Das ist mein, das ist unser Evangelium, was immer ihr auch über mich denkt. Und wenn einer sagt, in meinem Leben war das alles anders, später in Lukas 18 heißt es von einem anderen Pharisäer, wir vermuten, dass es ein anderer Pharisäer war, der sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Was wollten wir solch einem Menschen sagen, der so furchtbar fromm ist, so gerecht ist? Wir können natürlich sagen, du lügst, du bist falsch. Wir können auch sagen, sei doch froh, dass du so durchs Leben gekommen bist. Was hast du's gut? Dass du nicht so tief in Sünde verstrickt bist wie viele, viele andere. Dass du vor so vielem bewahrt geblieben bist. Dass du vielleicht in einer christlichen Familie aufgewachsen bist und so behütet geblieben bist in deinem Lebenslauf, dass er dich bewahrt hat. Vielleicht bewahrt hat, um derer willen, die in deiner Familie für dich eingestanden sind im Gebet, für dich gebetet haben, dass er dich so umgeben hat, dass er dich so von all dem Dreck bewahrt hat, der in dieser Welt um dich herum zu finden ist. Das ist doch toll, wenn jemand das sagen kann, es gibt bei mir nicht viel. Wir haben das vorhin gesungen, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Das haben wir doch nicht gemacht. Auch das gehört zu Gnade. So durchs Leben getragen zu werden, ohne an jeder Ecke wieder neu auf die Nase und in die Sünde zu fallen, sondern so ein Leben zu leben, dass wir immer wieder sagen können, wie gut, dass ich bewahrt geblieben bin. Aber nicht die anderen zu verachten, die wirklich tief in Sünde verstrickt sind. Weil nun Jesus an gerade ihnen etwas sichtbar macht, was man nur an denen sehen kann, die so tief in die Sünde verstrickt sind, nämlich das, was man mit Worten fast nicht erklären kann, nämlich wie groß die Vergebung ist, wie mächtig das Kreuz Jesu im Leben eines Menschen sein kann, dass er nicht nur ein wenig Schuld vergeben hat, dass er nicht für die Schuld der Frömmsten, der Treuesten gestorben ist, sondern dass er gestorben ist für die, die noch Sünder sind, noch Feinde sind. Und dass wir verstehen, dass darin der ganze Wert, das ganze Gewicht der Vergebung und der Liebe liegt, nämlich am Kreuz von Jesus. Nur bei ihm. Dass wir sehen, was es für ein Maß an Barmherzigkeit ist, die im Kreuz Jesu sichtbar wird, dass einer für dich gestorben ist, dass einer für dich sein Leben hingegeben hat, für die Schuld der Welt, heißt es dann immer wieder. Nicht irgendeiner ist da gestorben, sondern der Sohn des lebendigen Gottes, der, der ohne Sünde war, der Eingeborene, der einzig Geborene, heißt es eigentlich. Und wenn jemand kommt und sagt, das kann doch nicht so einfach sein, dass man einfach so erlöst wird, Vergebung findet. Nein, nicht einfach so, nie einfach so, sondern indem einer für mich sterben musste. Und wer dann kommt und sagt, ach, so einfach, dann hat er es nicht verstanden. Hat nicht verstanden, was am Kreuz geschehen ist und hat nicht verstanden, wer am Kreuz für mich gestorben ist. Wer ist dieser, dass er Schuld vergeben kann? Es ist der, der meine Schuld selbst getragen hat, auf sich genommen hat für mich. Was ist nun mit denen, die immer noch nicht glauben wollen oder nicht glauben können? Auch sie werden ihn sehen zu seiner Zeit, das ist gewiss. Auch sie werden seine Herrlichkeit einmal sehen, sie werden ihre Knie beugen, sie werden mit der Wahrheit des Sohnes Gottes konfrontiert werden. Sie werden auch mit der Wahrheit ihres eigenen Lebens und ihres Lebenswandels konfrontiert werden. Sie werden sich selbst im Licht Gottes sehen und erkennen müssen, wer sie sind. Sie werden sich selbst neu sehen und die ganze Wahrheit über sich selbst sehen müssen in einem Augenblick und das ganze Grauen ihres Lebens wird über sie kommen. Das muss uns auch gesagt sein. Die ganze Sünde, die ganze Blindheit, die ganzen Vergehen wird auf sie fallen. Und da sagt Jesus, bis der letzte Heller bezahlt ist. Ob es 5 oder 50 oder 5.000 oder noch mehr sind, bis der letzte Heller bezahlt ist. Und das muss der Pharisäer Simon noch einmal verstehen, dass die Zahl 50 oder 500 oder 5.000 überhaupt nichts sagt. Es ist nur ein Vergleich. Also mit anderen Worten gesagt, wie lange wir die Wahrheit über uns selbst ertragen müssen, eine Ewigkeit oder drei Ewigkeiten oder eine halbe Ewigkeit, das ist damit gar nicht gesagt, aber dass wir konfrontiert werden mit dem, was wir sind, dass wir dem nicht entgehen werden, wenn wir Jesus nicht annehmen, wie lang das auch immer braucht, bis der letzte Heller bezahlt ist. Oder, das ist die Alternative, in einem Augenblick. In dem Augenblick, in dem wir Jesus als Retter annehmen, in dem wir Jesus am Kreuz erkennen, in dem wir erkennen, wer Jesus ist, der Sünde gerne vergibt, der nur deswegen gekommen ist, der es unbedingt wollte und will, dass er Sünde vergeben kann. Unser Glaube an ihn, das ist der Sieg, der die Welt überwindet. Ja, wir müssen genauer sagen, im Kreuz von Jesus liegt der Sieg, der die Welt überwindet. Da ist es vollbracht. Aber das Kreuz liegt nun wirklich schon 2000 Jahre zurück. Es wird sich nicht immer wiederholen am Kreuz. So, dieser garstige Graben, wie es Luther sagt, dieser 2000 Jahre, der wird überbrückt allein durch den Glauben, indem wir glauben, was am Kreuz Jesu für uns geschehen ist vor 2000 Jahren und es ein für alle Mal gültig ist. Jedem, der glaubt, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Und das gilt. Wenn Jesus sagt, geh hin in Frieden, ob du ein Pharisäer bist, der nach seiner Sünde suchen muss und das Gefühl hat, da ist gar nichts. Ob du ein Sünder bist, ein Zöllner, ein Verbrecher, ob du so tief in der Sünde steckst wie diese Frau, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und darum darfst du im Frieden hingehen. Warum? Weil der Geist des Herrn auf mir ist, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen. Und es ist spannend zu sehen, wann sagt Jesus das? Das sagt Jesus vor Lukas 7. Vor Lukas 7, Kapitel 4, Vers 18 ist das zu lesen. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen. Jetzt beginnt das Gnadenjahr des Herrn. Und jetzt sehen wir, wie das aussieht. Im Gnadenjahr des Herrn. Und da sehen wir diese Frau. Im Gnadenjahr des Herrn. Sie hat's verstanden, er hat's nicht verstanden. Aber an ihr sehen wir, was das Gnadenjahr des Herrn auslösen soll und auslösen muss. Nämlich eine Frau, eine Hure, eine Verlorene, die tief in ihrer Sünde verstrickt war und nun im Gnadenjahr des Herrn landet und versteht, was das heißt. Und wir verstehen, was es heißt. Wenn Israel die Frau, die Untreue, die Witwe, die Ehebrecherin, die Hure, die Braut, die Anvertraute, wenn Israel seine Sünde erkennt, sie werden um ihn weinen, wie man um ein einziges Kind weint. Und er wird unsere Tränen sehen. Und er wird die Buße annehmen. Und sie werden an diesem Punkt landen, wenn das Gnadenjahr beginnt. Und was dann geschieht, das können wir uns nur ausmalen. Was dann in Israel sein wird, wenn sie ihn sehen, den sie durchstochen haben, den sie ans Kreuz überantwortet haben. Sie werden um ihn weinen wie um ein einziges Kind. Und er wird ihr Weinen sehen, ihre Tränen. Und er wird ihre Buße annehmen. Und dann kommen diese wunderschönen Formulierungen. Wenn Paulus sagt, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt. Denn wenn schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schaden Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Und da müssen Sie jetzt selber weiterdenken, was das heißt, welche Konsequenz das hat. Aber dass wir verstehen, was es heißt, wenn das Gnadenjahr für Israel beginnt und wir schon drinstehen, wir schon darin leben, auf eine andere Weise, aber wir haben schon die Gnade erlebt. Wir beten miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir das in dir sehen und glauben, erfahren dürfen, dass du so in unser Leben hineinkommst und dass wir vor dir nichts mehr zu tun haben, außer dass wir auf dich sehen, auf dich schauen, dich verstehen, begreifen, was für uns längst schon geschehen ist und nicht mehr anders können, als uns an dich zu halten, uns an dich zu klammern mit allem, was wir sind und haben. Und wir danken dir für diese große Gnade, die wir erlebt haben. Nichts mehr tun zu müssen, sondern einfach zu leben in deiner Gegenwart, in deinem Licht, in deiner Wahrheit, in deiner Freiheit, in dieser Erlösung, die wir schon haben, von aller Schuld frei zu sein und die Ewigkeit vor uns zu haben. Und wir wünschen uns, dass man an unserem Leben etwas davon sehen kann, dass andere aufmerksam werden, dass sie etwas entdecken, was man mit Worten fast nicht erklären kann, wenn du nicht die Herzen öffnest und aufschließt und Menschen dich darin erkennen. Und darum bitten wir dich von ganzem Herzen, lass uns solche Menschen sein, Gefäße zu deiner Ehre, Gefäße, durch die dein Segen fließen kann, deine Klarheit, deine Freundlichkeit, deine Gnade und deine Vergebung. Wir geben dir alle Ehre darüber, dass wir das so leben dürfen, dass wir frei sein dürfen, und wir danken dir, dass dein Gnadenjahr immer noch gilt, auch in dieser Zeit. Danke für diese Freundlichkeit und Güte. Danke, dass jeder jederzeit zu dir kommen darf, an dich glauben darf und zum Vater im Himmel kommen darf, allein durch dich. Wir ehren dich und wir beten dich darüber an. Amen.